Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also zuerst will ich sagen, dass ich mich sehr freue, hier zu sein heute und dass mich das total berührt. Es ist für mich einfach so, einfach wie nach Hause kommen. Es fühlt sich so an, als wäre man gar nicht weg gewesen. So wie man hier einfach begrüßt wird, wie man empfangen wird. Es fühlt sich einfach heimisch an. Und die Tage, wo ich auch hier in dem Gebäude war, habe ich immer wieder vergessen, dass ich ja eigentlich woanders wohne, dass ich gar nicht kurz in die Wohnung fahren kann hier in Neubrandenburg, weil die gibt es ja gar nicht mehr. Aber es fühlt sich wirklich so an, als wäre man nicht weg gewesen. Ein paar Leute haben zu mir gesagt, Mensch, wäre doch schön, du zeigst ein aktuelles Familienfoto. Jetzt, also Anna hat sich jetzt kaum verändert, ich mich jetzt auch kaum. Aber die Kinder haben sich natürlich verändert. Deswegen, ich weiß nicht, ob wir das haben oder, ja, das zeige euch mal. Die, die WhatsApp haben, kennen das Bild eh. Genau, also das sind wir. Da drauf ist auch die Emilia, das ist unser neuestes Modell. Die einzige, die nicht in Neubrandenburg geboren ist, muss man dazu sagen. Genau, alle anderen habt ihr ja live miterlebt hier. Die durften hier groß werden und Emilia ist jetzt, ich weiß gar nicht, 15 oder 16 Wochen alt, irgendwie sowas um den Dreh, circa, genau, aber uns geht es auf jeden Fall gut als Familie, die Kinder wachsen und gedeihen. Genauso schön ist es, hier bei euch zu sein und auch zu sehen, wie auch die Kinder, die ich kenne noch von vor einem Jahr, wie die alle auch groß und geworden sind, wie die gewachsen sind und so. Mathis hört auch nicht auf zu wachsen, der ist ja schon wieder größer geworden hier. Wahnsinn, also irgendwann ist es also verrückt, wie sich Dinge verändern, wenn man eine Zeit lang nicht da war. Aber andere Dinge verändern sich einfach nicht, sondern Beziehung, die entstanden ist, die bleibt. Und es freut mich von Herzen, dass so eine gute Beziehung einfach zu euch da ist und dass ich heute hier bei euch sein darf und noch eine Botschaft bringen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Freunde. Ich bin so voller verschiedenen Dinge. Also ganz kurz vielleicht zur LAN-Party. Mich hat es total begeistert zu sehen, wie viele Menschen einfach sich investieren und dieses Projekt LAN-Party einfach zu ihrem eigenen Projekt machen. Wir hatten damals so eine Idee gehabt, so eine Vision gehabt, zu sagen, Mensch, das wäre doch schön, wir könnten einfach die Gamer, die Videospieler, wir könnten die erreichen. Ihr wisst, ich bin auch vom Hobby her gerne Gamer und mache das gerne. Und ich habe immer schon ein Herz gehabt und einen Draht gehabt für andere, die das Hobby auch genauso ausleben. Und es ist total schön, das macht Spaß, das ist toll. Und wenn man in Gemeinschaft spielt, hat es immer was Freudiges, was Gemeinschaftliches. Aber es gibt auch viele, die halt dann nur zu Hause alleine an ihrem PC sitzen und das wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten die, die zu Hause alleine an ihrem PC sitzen, die wollten wir rauskriegen dort und die wollten wir einfach in eine Gemeinschaft hineinführen, wo sie hier erleben, Beziehungen erleben, wo Freundschaften geknüpft werden und wo wir auch erzählen können, dass es noch andere Leidenschaften gibt in meinem und in unserem Leben, nicht nur Videospiele, sondern dass es Jesus gibt, dass wir Jesus erlebt haben in unserem Leben und davon möchten wir erzählen, davon möchten wir weitergeben, wie Jesus auch unser Herz, wie Jesus unser Leben auch verändert hat. Und das haben wir immer wieder gemacht und es ist stark, dass es funktioniert. Also es kommen welche und Menschen begegnen, also die Gamer begegnen Gott. Also jetzt auch auf der LAN-Party hat einer eine klare Entscheidung getroffen, auch wirklich Jesus, mit Jesus befreundet sein zu wollen. Und das macht mich ganz, ganz froh und ganz, ganz glücklich, dass das einfach auch passiert ist. Und ich finde es, wie gesagt, toll, wie Leute das einfach zu ihrem Projekt machen, was wir damals angefangen haben. Wenn ich dran denke, dass es Leute gibt, die jetzt hier schon eine Woche Urlaub nehmen, einfach nur um früher hier zu sein, um alles vorzubereiten, um alles aufzubauen. Das finde ich total der Wahnsinn, wie sich einfach Leute rein investieren und sagen, jawohl, ich möchte es machen, weil es eine gute Sache ist und es freut mich total. Genau, so viel vielleicht ganz kurz zu den Tagen und zu dem, was wir erlebt haben. Es war einfach sehr freundschaftlich und gemeinschaftlich. Und ich finde es total toll, wie sich das Gebäude entwickelt. Also ich bin so stolz zu sehen, was sich da alles entwickelt hat. Wenn ich jetzt die neuen Jugendräume sehen darf, oh, da geht mein Herz total auf. Da schwingt natürlich auch immer ganz viel Wehmut natürlich auch mit, dass man denkt, Mensch, Ich hätte es gerne noch aktiver miterlebt. Ich habe damals immer gesagt, es fühlt sich so ein bisschen so an wie Mose, der das Volk begleitet hat und dann selber nicht ins gelobte Land durfte und so nur so einen Blick riskieren durfte und so. Und ein bisschen so ist es, wenn man hier gelebt hat und alles einfach mit dabei sein durfte bei allen Prozessen und sich dann verabschiedet, fühlt sich ein bisschen so an. Das ist sehr schade, aber es freut mich, die ganze Entwicklung einfach zu sehen und was ihr auch weitergemacht habt, auch wie ihr es euch in den Raum investiert habt. Da steckt so viel Leidenschaft, so viel Liebe und einfach so viel Herzblut drin. Und ich kann jetzt schon sehen, wie sich das Stück für Stück weiterentwickelt wird, wie die Räume einfach voll werden von Jugendlichen, die da Billard spielen, die kickern, die an der Theke sitzen, die da ihren Cheeseburger essen, ihr Sandwich essen und die dort einfach in Berührung kommen mit Jesus und Gott erleben werden und denen ihr Leben verändert wird. Und es ist so hammermäßig, das ist so stark, was sich da entwickelt und was da alles passiert ist und was noch passieren wird. Ich freue mich schon, ich hoffe, ich komme nicht erst, wenn der Anbau fertig ist, sondern ich komme mal vorher nochmal. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder kommen werde mal, und Anna und die Kinder sind jetzt nicht mit, die Reise ist ein bisschen weit gewesen, aber auch die möchten unbedingt mal kommen, wieder euch besuchen. Und die werden sich auch, wir werden uns dann so freuen zu sehen, was sich einfach alles noch entwickelt und alles noch tut. Genau, Grüße vom Volkmar, soll ich euch sagen. Vor allem dir, liebe Friedi. Der war an dem Tag, wo wir nach Neubrandenburg abgereist sind, da hat er uns besucht, weil er gerade dort in der Nähe arbeitet. Also auch so bleiben Kontakte erhalten. Anja war uns ja auch schon besuchen und so weiter. Und Tommy und Salome müssen wir euch bald leider wegnehmen. Aber ich will jetzt nicht die Stimmung kaputt machen. Aber ja, das ein Leid, leider ist das anderen Freude. Und dadurch ist schön, dass ihr auch wieder näher kommt. Genau, okay, ich muss irgendwie den Bogen kriegen. Also in Sonnenbühl, ganz kurz, ist es gut. Uns gefällt es da sehr als Familie. Die Landschaft ist toll. Da hat es so Hügel. Also ich habe dort gesagt, es ist schön, jetzt in den Bergen zu wohnen. Da haben die Nachbarn gelacht, weil für die sind es keine Berge. Wenn man aus MacPom kommt, dann empfindet man schon so. Und es ist einfach toll, dort zu sein. Die Nachbarn sind auch sehr, sehr nett, haben uns gleich herzlich einfach angenommen. Wir konnten da von Anfang an richtig gut Beziehungen knüpfen zu der Nachbarschaft. Die haben sich gefreut. Die haben sind alle gleich gekommen, haben geguckt, was passiert hier, wer zieht hier ein und so. Und wir konnten von Tag 1, konnten wir gleich da Kontakte knüpfen. Das war der totale Wahnsinn. Da ist total was passiert und auch in der Gemeinde geht es uns einfach sehr gut. Die haben sich sehr gefreut, dass wir kommen. Die haben uns sehr liebevoll und sehr herzlich auch empfangen. Und es ist sehr, sehr schön. Und doch ist es natürlich so, man lernt viele neue Menschen kennen und von Woche zu Woche wird es mehr heimelig, mehr Heimat. Aber wenn man hierher kommt, merkt man schon, dass da über Jahre einfach Beziehungen gewachsen sind und es fühlt sich hier im Moment noch ein bisschen heimischer an. Aber es wird ein Sonnenbild besser werden von Woche zu Woche und es ist schon gut, aber es entwickelt sich noch in eine gute Richtung. Okay, ich muss die Kurve kriegen. Also in Sonnenbühl ist es so, da haben sie mir gleich gesagt am Anfang, du darfst über alles predigen, aber nur nicht über 30 Minuten. Das habe ich regelmäßig nicht geschafft. Ich weiß, bei euch darf man 45. Das nimmt mir sehr viel Druck raus, da bin ich sehr viel entspannter. Ist es noch so, ja? Gut, nicht, dass da gerade eine Entscheidung war im Leitungsteam, dass man das nicht mehr möchte und ich tue das jetzt gleich wieder, mich dagegen stellen. Genau, ich möchte am Anfang einen Videoclip zeigen und zwar von der Sängerin Sephora Nielsen. Sephora Nielsen war ja auch schon mal hier in Neubrandenburg. Ein paar von euch, das weiß ich, waren auch im Konzert von ihr, haben da die Lieder und die Texte gehört. Also ich weiß nicht, ob sie schon mehrmals hier war, aber einmal war sie auf jeden Fall hier oder schon zweimal sogar in Neubrandenburg. Und es gibt ein Lied von ihr, was sehr, sehr gut zu der Botschaft passt, die ich heute einfach predigen möchte. Und viele von euch kennen es vielleicht, du hast gesagt, das hören wir uns gemeinsam an und dann geht's in die Predigt.
Du hast gesagt, du bist nicht gut genug und ich hab's geglaubt. Und immer schlechter wurde ich. Wie kann es sein? Ein Wort verändert meine Welt, es darf nicht sein. Dass es am Ende recht behält. Du hast gesagt, du bist nicht schön genug und ich hab's geglaubt. Und ganz ganz genau so sah ich mich. Wie kann es sein? Ein Wort verändert meinen Blick. Ich war nicht mehr schön. Und für die ganze Welt zu sehen. Doch was ich glaubte, das glaub ich nicht mehr. Manchmal erfällt mir die Wahrheit noch schwer. Wahrheit schenkt Freiheit und frei will ich sein. Das, was ich glaube, bestimme ich allein. Da-da-da-da-da. Du hast gesagt, aus dir wird nie etwas und ich hab's geglaubt. Und mich seitdem nichts mehr getraut. Wie kann es sein? Man wird von außen programmiert, es kollidiert, bevor man innen resigniert. Doch was ich glaubte, das glaub ich nicht mehr. Manchmal erfällt mir die Wahrheit noch schwer. Wahrheit schenkt Freiheit und frei will ich sein. Das, was ich glaube, bestimme ich allein. Es tut mir leid, ich kann dir nicht mehr glauben, schon viel zu lang ließ ich die Kraft mir rauben. Gott hat gesagt, ich bin unendlich wertvoll und ich bin schön, besser noch als gut genug. Denn was ich glaubte, das glaub ich nicht mehr. Manchmal erfällt mir die Wahrheit noch schwer. Wahrheit schenkt Freiheit und frei will ich sein. Das, was ich glaube, bestimme ich allein. Da 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 da. Da 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 da.
Als ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, hat mich der Text und die Botschaft sehr stark berührt und ging mir auch sehr ans Herz, weil ich glaube, dass das Lied von was spricht und was beschreibt, was wir alle sehr gut kennen. Es ist oft so, jemand sagt was Blödes oder mehrere Leute sprechen irgendwas über einen aus und manchmal reicht ein Wort, was unsere Sicht, was unseren Blick und sogar manchmal unsere ganze Welt verändert. So oft ist es so, dass wir, wie sie gesungen hat, dass wir von außen programmiert werden. Die Dinge, die Menschen über uns aussprechen, wir nehmen die so sehr zu Herzen. Wenn Menschen sagen über uns, sorry, du hast nicht das richtige Format. Ehrlich gesagt haben wir uns schon was anderes vorgestellt. Sie passen einfach nicht in unser Profil. Und es sind Dinge, die an uns haften und die uns ganz nahe gehen. Ich habe in Süddeutschland mit einer guten Freundin mich unterhalten und sie hat gesagt, sie hat vor kurzem ihr Abibuch weggeschmissen. Ich habe gesagt, ja, warum das denn? Sie hat gesagt, Mensch, weil da stehen so Aussagen drin, also da konnte jeder, kann da so sagen vom Abitur, was fallen dir für Dinge ein über die anderen Schüler und dann kannst du das da reinschreiben und wird das in dem Abibuch abgedruckt. Dann habe ich gesagt, Mensch, da musst du über dich viel Positives drin gestanden, haben sie gesagt, ja schon, aber da standen auch ganz viele negativen Sachen drin. Sie ist auch so wie ich, hat eine kleine, also kleine Körpergröße und sie hat gesagt, da standen ganz viele Sprüche drin, auf ihre Körpergröße gemünzt. Zum Beispiel, ja, Lügen haben kurze Beine und so und lauter solche Dinge. Und es war ein Spruch drin, der sie ganz besonders verletzt hat, wo wohl jemand geschrieben hat, Mensch, eigentlich wärst du ja ganz heiß, wenn du nur nicht so klein wärst. Also unmöglich, was Menschen aussprechen und das haftet an einem, das macht was mit einem und solche Dinge loszulassen und wegzubekommen, das ist gar nicht so einfach. Man wird so schnell von außen programmiert und eigentlich sollte es doch so sein, dass Gott derjenige ist, der in uns lebt, der sich in uns ausbreitet und auswirkt, und dass Gott, der in uns ist, uns verändert und uns sagt, wie er uns sieht und wie er über uns denkt und was für Gedanken und was für Gedanken er über uns hat und was für Pläne auch er für uns hat. Ach, das wäre doch so stark, wenn wir nicht mehr lernen könnten, nicht mehr auf das dumme Geschwätz zu hören. Nicht mehr zu hören auf irgendwelche Aussagen, wo Menschen über uns machen und wo Menschen uns in irgendwelche Kategorien einteilen, wo Menschen uns in irgendwelche Schubladen stecken. Ich glaube, wenn uns das gelingen würde, die Ohren zuzumachen von all diesen Dingen, ich glaube, wir wären weniger enttäuscht, wir wären weniger entmutigt, wir wären weniger resigniert und wir hätten viel mehr Selbstbewusstsein, auch unsere Träume, unsere Ziele auch zu verwirklichen und diese Dinge auch zu erreichen. Und so oft dreht sich alles bei uns darum, Mensch, was sagen andere Menschen über uns aus? Oder was denke ich auch selber über mich? Sie singt hier in diesem Lied, du hast gesagt, ich bin nicht gut genug, und dann habe ich es geglaubt. Und oft ist es so, wenn wir Dinge oft gesagt kriegen, irgendwann glauben wir das selber daran, dass es wirklich so ist, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht stark genug sind, dass wir nicht hübsch genug sind, dass wir nicht fähig sind, irgendwas zu schaffen oder was zu können. Und dass wir anderen Menschen auf einmal mehr zutrauen, als wir uns selber zutrauen. Dass wir den Glauben an uns selber verlieren. Und soll das doch nicht so viel mehr darum gehen, hey, wie sieht Gott mich? Wie denkt Gott über mich? Was sieht er in mir? Was sieht er in meinem Herzen? Was sieht er in meinem Leben? Und was kann Gott durch mich und mit mir tun? David hat gesagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich alles schaffen. Mit ihm kann ich alles tun. Mit ihm kann ich alles vollbringen. In Psalm 139, Vers 17 heißt es, wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Oh, was würde ich so sehr dafür geben, wenn du dich heute Morgen so sehen könntest, wie Gott dich sieht. Wenn du dich heute Morgen betrachten könntest durch Gottes Augen. Ich glaube, allein das würde uns völlig verändern. Wenn wir wirklich verstehen und begreifen würden, wie Gott uns sieht, wie Gott über uns denkt. Ich glaube, allein dieses Verständnis würde unsere Sicht völlig verändern. Würde alles verändern. In Zephania 3, Vers 17 ist auch nochmal so ein starker Vers, wo steht, wie Gott über uns denkt. Der Herr, dein starker Gott, dein Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt mit lauten Jubelrufen über dich. Gott jauchzt mit lauten Jubelrufen über dich und er ist begeistert, sprachlos begeistert über dich. In einer anderen Bibelstelle heißt es sogar, er singt über dich. Gott singt Lobeslieder, Freudenlieder über dich. Also bei mir war es schon immer so, wenn ich von meinen Kindern begeistert war, dann habe ich denen das gezeigt. Mit allem, was ich irgendwie zur Verfügung hatte, das habe ich bei Jonathan und bei Liara schon gemacht und bei Emilia mache ich es auch. Und dann nehme ich die auf den Arm und dann werfe ich die so ein bisschen rum und dann fange ich an zu singen, der Papa liebt dich, der Papa liebt dich. Und dann fängt die an zu lachen und die freut sich, weil sie versteht und begreift, mein Papa liebt mich. Und genau das, glaube ich, möchte Gott dir heute Morgen sagen. Ich glaube, wenn wir nur die Botschaft von dem Lied verstehen würden, nur diese Botschaft verstehen würden, könnte ich sofort aufhören zu predigen, weil das alles verändern könnte. Es wäre so stark, wir könnten einfach sagen, ach, wenn ich jetzt weiß, dass Gott so über mich denkt, ach, dann finde ich mich ab heute einfach auch gut. Und wenn es dann noch den positiven Nebeneffekt hatte, dass alle anderen Menschen sagen würden, ich weiß, dass Gott den gut findet, also finde ich den jetzt auch gut. Das wäre toll, oder? Das würde vieles leichter machen. Das würde vieles einfacher machen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Wir stehen immer in dem Konflikt zwischen den Dingen, die Gott uns eigentlich sagen möchte, mit dem er uns erreichen möchte, und zwischen den Dingen, wo Menschen über uns aussprechen, zwischen den Dingen, wie ich mich selber wahrnehmen, zwischen meinen Minderwertigkeitskomplexen. Und dann hat es ja auch nochmal eine geistliche Dimension. Dann wissen wir, es gibt auch den Teufel, der uns Lügen erzählt und der ein Lügner ist von Anfang an, der uns auch nochmal erzählen möchte, wie er über uns denkt und wie wir sind. Das sind so viele Dinge, die uns umgeben. Und heute Morgen soll es genau darum gehen, so diesen Konflikt zu überwinden, zu sagen, ich schalte diese negativen Stimmen aus und ich höre auf die Stimme meines Gottes. Ich höre auf die Stimme, wie Gott mich sieht und wie Gott über mich denkt. Übrigens bei dieser Stelle von Zephania 3, Vers 17, da habe ich ein gutes Seminar besucht und auch ein Buch gelesen über Gottes Stimme hören mit Kindern. Und da hat diese Mama beschrieben, dass sie mit ihren Kindern diese Stelle, diese Bibelstelle gelesen hat, Zephania 3, 17, also der Herr freut sich über dich mit lauten Jubelrufen. Und danach sind sie aber noch ins hörende Gebet hineingegangen. Also ganz simpel, sie haben einfach gesagt, okay, und jetzt, Jesus, bitten wir dich doch, dass du uns zeigst, wie sieht das denn aus, wenn du über uns jubelst, wenn du über uns, also du steht hier, aber wir möchten das, zeig uns das doch, wie sieht das aus? Und hat das Kind angefangen zu lachen und sich zu freuen und hat gesagt, sie sieht Jesus, wie er von einem Schrank zum anderen Schrank springt und Saltos durch die Luft macht. Das heißt, sie hat gesehen, Jesus, er schlägt Saltos, er springt von Tisch zu Tisch, von Bett zu Bett, von Schrank zu Schrank. Und das Kind, das hat was verstanden. Das wusste, hey, so sieht es aus. So sieht es aus, wenn Gott über mich jubelt. Und es wird diese Bibelstelle anders verarbeitet haben. Vielleicht auch anders, wie wir Erwachsene es manchmal tun. Wir lesen das und sagen, oh, das klingt gut. Aber das Kind wird niemals vergessen, was es heißt, dass Jesus über sie jubelt, weil sie es gezeigt bekommen hat. Und ich wünsche mir, dass du eine Begegnung mit Gott hast, der dir das zeigt, in Bild und Ton, in irgendwie, wie er es machen kann. Er hat so viele Möglichkeiten, dass er dir das zeigt, wie er über dich denkt, dass er dir das zeigt, wie er dich sieht und dass es deine Selbstsicht einfach verändert. Das Thema heute ist auch ein sehr persönliches Thema. Ich kann mich da sehr gut auch identifizieren und drin wiederfinden und ich werde da auch einiges noch mit einfließen lassen. Ich möchte heute Abend, das habe ich von der LAN-Party doch gewohnt, da ist irgendwie alles Abend, auch wenn man frühstückt um 13 Uhr. Nein, Spaß. Und die Andacht, ja, also heute Morgen möchte ich mit euch sprechen, eigentlich über ein ziemlich klassisches Thema, über einen Mann der Bibel, den ja die meisten von euch kennen, das ist David. Aber es passt einfach sehr gut zu dem Thema. Weil wenn wir uns angucken, wer David war. David war ein ganz gewöhnlicher Hirtenjunge. Und die Bibel sagt, er war auch noch der achte Sohn. Hey, wenn du der achte Sohn bist, da stehst du am Ende der Nahrungskette. Das heißt, du hast eigentlich keine Perspektive. Du hast eigentlich keine Perspektive, weil du weißt, alle anderen Brüder sind älter, so der Erstgeborene, der bekommt das Erbe. Wenn irgendwas mal mit dem sein sollte, ja gut, dann trifft es halt den Zweitgeborenen. Naja, wenn du der achte Sohn bist, was für eine Perspektive hast du denn da? Also da muss schon ziemlich viel passieren, bis dann du auch mal drankommst. Und die Bibel sagt, er war der Kleinste, absolut unbedeutend. Aber Gott, er hatte einen Plan für diesen kleinen David, ihr wisst es. Gott sagte, er soll König werden. Und es begeistert mich, dass Gott diesen kleinen, unscheinbaren David sieht, der nichts gegolten hat in seiner eigenen Familie. Und Gott sagt, ich habe aber einen Traum für diesen Kerl, ich möchte, dass dieser Kerl König wird. Und es begeistert mich total. Und ihr kennt es, er schickt Samuel, den Propheten, los und sagt, jetzt füll dein Horn mit Salböl, mach dich auf den Weg und dann sollst du einen dieser Söhne zum König salben. Ihr kennt es, ich werde es nicht in allen Farben des Regenbogens heute Morgen ausmalen. Aber ich finde es schon bezeichnend, wie er da hinkommt und er denkt, ja gut, jetzt ist der König, wie sieht so ein König aus? Und er sieht dort den Eliab, den Ältesten, den Großen und dieser Eliab, der älteste Sohn, der muss groß und stattlich gewesen sein. Vermutlich hat ihn das an den amtierenden König, an König Saul erinnert, der selber auch groß und stattlich war. Vielleicht hat er gedacht, Mensch, genau so habe ich ihn mir vorgestellt. So muss ein König aussehen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, an so eine Begebenheit aus meiner Kindheit, die mir auch so nachgeht und die mich heute immer noch so ein bisschen betrübt. Wir haben meine Oma besucht, die war im Krankenhaus und meine Mutter und ich sind hingegangen und dann lädt man die Oma ja ein auf ein Eis und so. Und ich hatte mir so ein, meine Mutter gesagt, ja komm, du nimmst ein kleines Vanilleeis, das ist schon gut für dich und so, ja okay und so. Und ich habe so als kleiner Junge, habe mir so bestellen dürfen, was ich möchte. Und ich habe mir so bestellt, so Coop Dänemark, ja. Und dann kam halt dieses Eis und also die Bedienung hat es verwechselt und sie stellt diesen riesen Eisbecher meiner Oma vor die Nase. Und sie hat, meine Oma sieht diesen Eisbecher so riesengroß mit Schokosoße und einen riesen Eisbecher, so wie halt so richtig tolle Eisbecher aussehen. Und meine Oma sagt, boah, genau so habe ich mir es vorgestellt. Und was macht meine Mutter und sagt, das ist jetzt hier für den Daniel und so. Und dann kam das kleine Vanilleeis und meine Oma hat dieses kleine Vanilleeis gekriegt und sie denkt so, okay. Und es hat mir so wehgetan, es hat mir so leid getan. Ich habe versucht, das irgendwie abzuwenden. Ich habe gesagt so, Mama, nein, gib ihr den Eisbecher, ich nehme das kleine Vanilleeis, völlig in Ordnung. Aber das Ding war durch, ich konnte es nicht mehr abwenden. Aber manchmal kann es einem doch so gehen, oder? Du erwartest, vielleicht ging es auch Samuel so, er erwartet so den großen stattlichen König, so Coop Dänemark, Vanillesoße, Schokoladensoße, alles. Und was er kriegt, ist das kleine Vanilleeis oder alles. Und so muss es ihm gegangen sein. Er sieht diese großen Zöne und denkt, so muss ein König aussehen, so muss jemand aussehen. Auf so jemanden kannst du bauen. Aber David war klein und unscheinbar. Ich habe mich immer wieder, bei mir war das immer wieder so in meinem Leben, dass Menschen mich beurteilt haben, einfach allein schon durch mein Äußerstes, so der kleine, dicke, lockige. So, also die Locken sind nicht das Schlimmste, das findet die, meine Frau mag die auch, aber so das klein und dick ist schon mal nicht gut. Also das ist nicht die Statur eines Helden, definitiv nicht. Und ich habe immer schon erlebt, auch schon als ich auf der Bibelschule war, dass Menschen das auch so über mich dachten und manche das auch ausgesprochen haben, so was soll von dem denn schon kommen? Und dass Menschen wenig von mir erwartet haben oder aufgrund meines Äußeren oder meines Auftretens, meiner Erscheinung, dass sie mir wenig Potenzial zugetraut hätten. Ich weiß noch, als ich meine erste Andacht auf der Bibelschule gehalten habe, kam einer meiner Mitschüler auf mich zu und hat gesagt, Mensch, hey, deine Andacht, die war richtig stark. Das hätte ich überhaupt nicht von dir erwartet. So, okay, danke für die Ermutigung. Sehr erbaulich. Ist auch so toll, wenn Leute zu dir kommen und sagen, hey, deine Predigt am Sonntag fand ich richtig gut. Gerade vor allem im Vergleich zu deinen letzten drei. Habe ich auch schon erlebt. Danke, danke, das tut doch gut. Schön, dass wir offen Feedback geben können. Aber ich hatte damals auf der Bibelschule nicht das Profil eines Pastors gehabt und nicht das Profil eines Leiters gehabt. Es gab Leute auf der Bibelschule, hey, die hatten sozusagen mit der Mutter, das Bild fällt mir jetzt ein, weil Anna stillt ja jetzt gerade wieder, das geht manchmal die halbe Nacht, aber anderes Thema. Und manche haben das ja schon mit der Muttermilch aufgezogen, dieses ich möchte mal Pastor werden. Es gab da Leute, die kamen an der Bibelschule an und die hatten schon Hebräisch und Griechisch und so hatten die schon vorgelernt, die Bibel komplett schon dreimal gelesen und so. Und mir haben immer noch so ein paar kleine Propheten gefehlt. Und die hatten sich einfach anders vorbereitet. Ne? Und ich habe damals immer gedacht, das ist jetzt die Blaupause eines Leiters, eines Pastors. Und wenn ich Pastor sein will, wenn ich Leiter sein will, dann muss ich so sein wie der und der und wie die und wie die. Aber ich habe nur gemerkt, ja, wenn ich das jetzt vergleiche und nebeneinander halte, ich bin nicht so. Ich bin anders. Und es hat eine ganze Zeit gebraucht, bis ich verstanden habe, hey, ich bin berufen. Ich bin berufen, Pastor zu sein und Leiter zu sein, auch wenn ich anders bin, weil Gott mich so beruft, wie ich bin, mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, mit allem, was mich ausmacht. Aber das hat eine Zeit gebraucht, bis ich es verstanden habe, weil man so oft eher auf die Dinge hört, die andere beim Aussagen. Und manchmal kommt es genau von denen, die einen eigentlich unterstützen sollten. Und Samuel betrachtet dann Eliab und der Herr sprach zu ihm, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstaben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, so Coop Dänemark mit Schokosoße. Doch der Herr sieht ins Herz. Gott sagt, hey, es kommt auf das Herz an. Wenn wir denken, hey, wie viel Zeit Menschen darauf investieren, an ihrem Körper zu arbeiten, egal ob Fitnessstudio oder Beauty-Salon und so. Und die Dinge sind ja auch gut, es ist ja auch gut, wenn man was für seinen Körper tut. Ich habe ein Fahrrad geschenkt bekommen von jemand aus der Gemeinde, das war wahrscheinlich auch eine Botschaft. Das Gute ist aber in Sonnenbühl, dass es in so vielen Monaten so viel Schnee liegt, dass du mit dem Rad gar nicht durchkommst. Und dass die Monate, wo du Rad fahren kannst, dass die doch relativ begrenzt sind. Die haben dort gesagt, in jedem Monat mit einem R im Namen schneit's in Sonnenbühl und manchmal auch im Mai. Und das haben wir tatsächlich erlebt. Also dort ist echt dem größten Winter, wo wir hatten, da war es echt so viermal Schneeschippen am Tag, 40 Minuten. Und es hört nicht auf, du könntest gerade weitermachen. Nein, ich schweife voll vom Thema ab. Ja, aber es ist ja, ich wollte damit nur sagen, es ist ja auch gut, was für unseren Körper zu tun. Das ist gut und das sollten wir auch machen und das sage ich, das predige ich auch zu mir selbst. Das sollte ich auch mal wieder tun. Aber wenn es hier heißt, also in Sprüche 4,23 heißt es, mehr als alles andere behütet dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Das ist nicht wenig. Dein ganzes Leben. Und wie viel mehr Zeit sollten wir investieren, an unserem Herzen zu arbeiten, als in unserem Körper, wenn unser Herz unser ganzes Leben beeinflusst. Und wir denken, wenn ich äußerlich an mir irgendwas verändere, dann sehen das andere, oh, du warst beim Friseur, oh, du warst, und dann mögen mich alle und dann verändert sich alles. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, wenn wir da Energie reinstecken, uns irgendwie äußerlich zu verändern, es wird immer Leute geben, die dumme Sprüche haben, immer Leute geben, die komisch auf uns gucken. Wir sollten viel mehr an unserem Herzen arbeiten und lernen, dass wir unser Herz nicht vergiften lassen von Entmutigungen und von komischen Sprüchen, sondern lernen, dass wir auf Gottes Stimme hören und dass Gottes zarte Stimme unser Herz verändert, unser Herz prägt, unser Herz formt und gestaltet. So der Heilige Geist, so die Stimme Gottes, die so wie so ein, manchmal auch mit gewaltig kommen kann, mit Pauken und Trompeten, aber manchmal einfach doch als leises Säuseln kommt und unser Herz berühren möchte, unser Herz verändern möchte. Und das wünsche ich mir so sehr, dass das passiert, dass wir immer mehr auf unser Herz einfach hören können. Naja, und ihr kennt es hier, der Jüngste fehlt draußen, also die ganzen Söhne sind es nicht. Und dann fragt der Samuel, sind es alle deine Söhne? Nö, der Jüngste fehlt noch, der David, der ist draußen auf dem Feld, der hütet die Schafe. Und da, wo hier der Jüngste steht, da steht im Hebräischen das Wort Hagaton. Hast du schon mal drüber gepredigt bestimmt, oder? Okay, nicht, dass ich da jetzt hier ein Fass aufmache, was der Pastor schon ausführlich behandelt hat. Also ich bin ja nicht der Beste in Hebräisch, aber ich weiß, wo man es nachschlagen kann. Und das reicht manchmal. Das Wort Hagaton, also was hier steht im Hebräischen für der Jüngste, das, wenn man das übersetzt im Hebräischen, dann sagt es nicht nur was über das Alter aus, sondern es sagt viel mehr was aus über die Stellung von dieser Person. Es sagt, das ist der Kleinste, der Jüngste. Man könnte, also es bedeutet sowas wie der kleine Babybruder. So der kleine Babybruder, den kannst du eigentlich nicht so richtig ernst nehmen, den gibt es auch noch, der ist auch noch da, aber der war es nicht mal notwendig, vom Feld zu holen. Wenn normalerweise, hey, wenn du weißt, da kommt der Prophet, kommt, dann guckst du doch, dass alle deine, okay, die Schafe mussten versorgt werden, ja, aber eigentlich guckst du doch, dass deine Söhne, dass die alle da sind, geduscht und bereit für den Besuch, für die Audienz, die kommt. Aber er war es nicht mal wert, vom Feld geholt zu werden. Hagaton kann sogar übersetzt werden mit Trottel oder mit Depp oder sogar mit Witzfigur. Ob es genau so gemeint ist in dem Text, kann man es natürlich nicht sagen, aber dieses, wie man sagt, es hat so Geschmäckle, ich bin ja nicht mehr im Schwäbischen, jetzt, wie soll ich das jetzt hier wieder sagen? Also ich versuche gerade meine Sprache zu verändern in den schwäbischen Kontext, also ich muss jetzt hier wieder, das ist alles Kulturschock. Also das hat so die Nuancen davon, von Trottel und Depp und Witzfigur, es sagt sowas da aus. Und wenn man sich mal vorstellt, ist ausgesprochen vom eigenen Vater. Ja, der Hagaton, der ist da noch draußen auf dem Feld, der Trottel, den brauchen wir gar nicht holen. Wenn es dein Vater über dich ausspricht, hey, das macht schon was mit dir. Das haftet auch an dir. Aber Gott sagt nicht Hagaton David, sondern Gott sagt König David. Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. So habe ich ihn mir vorgestellt, so wollte ich ihn haben und so möchte ich mit ihm vorwärts gehen, so wie er jetzt ist. Und er hat ihn nicht erst als einen Mann nach seinem Herzen gesehen, als er dann irgendwann mal König war, später mal, sondern er hat ihn von Anfang an so gesehen, weil er gesehen hat, was Potenzial in ihm drin ist und was in seinem Herzen drin ist und was noch alles kommen wird. Gott hat es prophetisch gesehen, schon in der Zukunft, was passieren wird. Der kleine David, der auf seinem Feld hockt und Gott sagt, König David, Gott sagt, Mann nach meinem Herzen. Und das Entscheidende ist nicht, was andere, und wenn es der eigene Vater ist, über uns sagen, sondern das Entscheidende ist, wie Gott uns sieht und was Gott über uns sagt. Es gibt Menschen, das habe ich auch schon in der Seelsorge gehabt, die ganz ehrlich sagen, du, meine Eltern, die haben da kein Geheimnis gemacht. Die haben das gesagt, du warst ein Unfall, also du warst nicht geplant. Und eigentlich solltest du jetzt nicht kommen, aber dann warst du halt da. Hey, was macht es denn mit einem, wenn man weiß, ich bin nicht geplant, ich bin aus dem Unfall entstanden, einfach so, plötzlich. Aber das ist nicht die Wahrheit Gottes, das ist nicht die Wahrheit Gottes. Die Wahrheit Gottes steht in Psalm 139 ab Vers 13. Du hast alles in mir geschaffen und du hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Mutterleib. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wunderbar sind deine Werke, das erkenne ich jetzt. Das sagt jemand, Mensch, ich habe das verstanden und begriffen, dass wenn Gott sagt, wunderbar, wenn diese Aussage, wunderbar sind all deine Werke, hat jemand verstanden, Mensch, das heißt ja auch, dass ich wunderbar bin. Das sagt Gott ja über mich, dass ich so gemacht worden bin. Unfall, Gott sagt nicht Unfall, Gott sagt, ich habe dich gesehen von Anfang an. Noch bevor du geboren wurdest, habe ich dich schon gekannt, dich gesehen und gewusst, was ich mit dir vorhabe und gewusst, was ich aus dir und deinem Leben entwickeln soll. Und wir müssen lernen, diese anderen Dinge abzuschütteln und loszulassen und zu sagen, ja, genau das möchte ich glauben. So wie es Sephora hier auch gesungen hat, so. Die Botschaft ist trotzdem klar. Aber ich glaube das nicht mehr. Ich möchte das loslassen, diese falschen Aussagen über mein Leben, diese Dinge. Ich glaube das nicht mehr. Ich möchte es rausschmeißen aus meinem Leben und ich möchte auf das hören, was du für mich hast. Und dann heißt es, als David im Kreis, oder Samuel 16,12 heißt es, und der Herr, also als Samuel sieht David, und dann heißt es, der Herr sprach, ja, das ist er, salbe ihn. Und während David inmitten seiner ganzen Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und er goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn, und er verließ ihn nicht mehr. Wow. Im Kreis seiner Brüder wird er eingesetzt. Und dann in diesem Augenblick, dann fanden ihn alle toll. So ähnlich wie bei Josef, als er die Träume von Gott bekommen hat, da haben ihn alle gemocht. So leider nicht. Leider nicht. Es hat noch zu mehr Neid und Eifersucht geführt, dass die Brüder das mitbekommen haben. Der Kleinste, was hat denn da der Erstgeborene gedacht? Warum denn nicht ich? Warum denn der Kleine? Aber Gott, er schaut nicht auf Äußerlichkeiten. Warum hat er den einen abgelehnt? Weil das der Trottel war? Nein, weil Gott auf unser Herz schaut. Weil unser Herz das Wichtige ist. Weil er im Herzen Davids was gesehen hat, wo er gesagt hat, Mensch, da ist eine Person mit Aufrichtigkeit, mit echter Liebe, mit echter Hingabe. Und darauf kommt es mir an, nicht auf die Statur, sondern mir kommt es auf das Herz an. Und es war ja auch nicht so, dass David jetzt direkt nach der Salbung König wurde. So Salböl und das Öl tropft runter und so. Und dann wird er noch kurz abgetrunken. Und dann fährt so die Kutsche des Königs vor, so mit Trompeten. Und dann wird so die Kutsche des Königs geht auf David, steigt ein. Und er fährt in den Königspalast. Und dann war er König, angekommen im neuen Leben. So war es überhaupt nicht. sondern wie sah Davids nächster Tag aus? Genau gleich, genau wie jeder andere Tag, mit seiner Harfe, wo er auf dem Feld saß, die Schafe, die er gehütet hat. Er bekommt jetzt das Wissen, wie Gott ihn sieht. Er bekommt jetzt die Prophetie für sein Leben. Und es hat sich so äußerlich überhaupt nichts geändert erstmal. Überhaupt nichts. Und wenn du mal in deinem Leben eine Prophetie bekommen hast oder wenn du mal was, einen Traum bekommen hast, den Gott in dein Herz, in dein Leben hineingelegt hat und du hast dann gemerkt, dass dieser Traum ja überhaupt nicht von heute auf morgen in Erfüllung ging, hey, dann willkommen, dann bist du in guter Gesellschaft, wenn wir uns die Menschen aus der Bibel betrachten, weil denen ging es genauso. Wenn wir an Josef denken, Mensch, diese Prophetie, die er hatte, hat sich erfüllt, aber dann kam noch das Gefängnis, dann kam noch die Sklaverei, was da alles noch gekommen ist. Genauso wie bei Abraham, Vater vieler Völker, das hat ein bisschen gedauert, bis die Prophetie gekommen ist. Und es heißt nicht, dass es bei dir auch so lange dauern muss, aber bei uns ist es doch so, du bekriegst eine Prophetie und schon nach einer Woche denken wir, ja, stimmt das überhaupt? Weil es hat sich in der Woche eigentlich nichts verändert. Die hat ein bisschen, glaube ich, mehr Geduld. Und ich glaube, wir müssen uns entscheiden, auch das Beste aus unseren Umständen zu machen. Dass wenn wir eine Prophetie bekommen haben, wenn Gott was über uns ausgesprochen hat, dass wir daran festhalten, auch wenn unsere Umstände eine völlig andere Sprache sprechen. Auch wenn unsere Umstände anders sind. Dass wir sagen, ich möchte die Wartezeit sinnvoll nutzen. David hat es gemacht. David hat treu die Schafe gehütet vom Vater weiterhin. Er war dann endlich am Königshof, aber nicht als König, sondern um König Saul auf der Harfe was vorzuspielen, damit er schlafen konnte, damit er seine Albträume überwinden konnte. Und das hat er gemacht, das hat er in Treue und in Liebe gemacht. Und hat nicht gesagt, so, ich bin jetzt der König, Platz da, sondern er hat alles in Treue gemacht und hat gewartet, bis seine Zeit kam. Und das finde ich total stark, wie er damit umgegangen ist. Genau, und dann kommt die Situation, das, was wir von David natürlich kennen. Eines Tages wird er auf das Schlachtfeld geschickt, aber nur um den Brüdern was zu essen zu bringen. Nur deswegen wird er dahin geschickt. Und da hört er aber schon, Mensch, da gibt es einen, so einen Philister, der seit 40 Tagen unser Heer verspottet und keiner macht irgendwas gegen den. Niemand macht irgendwas. Und dann hört er noch, Mensch, es wird versprochen, dass derjenige, der diesen Philister, der diesen Feind besiegt, dass der lebenslange Steuerbefreiung bekommt und er bekommt noch die Tochter des Königs zur Frau. Ja? Wow, also es gab mal so eine Spielshow, ich glaube mit Jürgen von der Lippe, Geld oder Liebe. Da musstest du dich entscheiden, nehme ich das Mädchen oder nehme ich das Geld? Hier hättest du beides gekriegt, ja? Da hättest du dich gar nicht entscheiden müssen. Geld und Liebe, Steuerbefreiung und noch die Tochter. Es gab nur einen Haken, du musstest halt den Riese dafür umhauen. Und ich nehme jetzt mal an, dass die Tochter nicht der Grund war, warum niemand kämpfen wollte gegen den. Das wird mit Sicherheit eine ganz hübsche gewesen sein. Aber der hat sich schon gefragt, Mensch, warum macht niemand was gegen den? Warum kann der 40 Tage spotten und niemand stopft dem das Maul? Warum macht da niemand was? Und dann auf einmal muss er ihn gesehen haben. So, bom, 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 bom. So, oh, Entschuldigung. Ja, so, Goliath aus Gat. Ja, 3,30 Meter groß. Ja, also ist natürlich schwierig für jemanden wie ich das darzustellen, ne? So ein Riese hat ja lange Stimmbänder, deswegen auch eine ganz tiefe Stimme, das habe ich jetzt nicht. Aber dann stand er da und hat gesagt, ich habe eine Idee, es muss doch nicht das ganze Heer kämpfen, wie wäre es mit Mann gegen Mann? Und dann haben sie sich gefreut, endlich ein Herausforderer, juhu. Nee, Conny hat heute Morgen von Angst gesprochen, Angst, die einem den Boden unter den Füßen wegzieht. Und so muss es denen gegangen sein, ja, Mann gegen Mann, wenn ich so aussehen würde, würde ich das auch vorschlagen. Also das muss schon eine Statur gewesen sein, 3,30 Meter. Das war jetzt niemand, wo du dachtest, ach, das ist so schön, so ein Bär, so kuschelig, den lade ich mal zum Kaffee ein, das ist doch nett. Nee, das war eine Statur, ich glaube, den hast du nicht zum Kaffee eingeladen. Ich habe, du hättest jetzt eine Menge Kuchen gebraucht, um den Satz zu kriegen. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe in meinem Praktikum gemacht, eines meiner ersten Praktikas, von der Bibelschule aus. Und da war ein Mann, der war 2,30 Meter groß. Und der war, oder zwei, nicht ganz, 2,15, 2,17, sowas. Aber das war noch, auf jeden Fall hat er noch einen ganzen Meter gefehlt bis Goliath, ja. Und das war der Wahnsinn. Und wenn ich dann neben dem stand, dachte ich schon so, das war schon ein komischer Anblick. Und wenn du dann den gefragt hast, du könntest du mir mal da oben aus dem Regal was geben, hat er gesagt, was meinst du, ach von da unten, ja, warte, ich geb's dir. Also das war echt seltsam. Der hat dort im Ort dann irgendwie mal entschieden, weil er so Straßenlaternen mag, er klaut sich eine Straßenlaterne, hat so eine Straßenlaterne rausgerissen, hat die mit nach Hause genommen, in sein Zimmer gestellt und ein paar Stunden später war die Polizei vor der Tür. Ja, wie habt ihr mich denn gefunden? So, ja, es gibt nicht so viele, die so aussehen wie du und die das Ding wegtragen könnten. Also das war schon so eine Statur. Ich habe auch so einen Bericht gesehen von in Galileo von einem Teenager. Wo ist das denn? Das ist auch nicht so wichtig. Ich finde es schon wieder nicht mehr. Ich komme mit meinem Skript heute gar nicht klar. Was ist da los? Ah ja, von einem Teenie, der auch 2,20 Meter ist. So ein Teenie aus Amerika. Und der wächst noch. Ja? Also, und was macht der? Der spielt natürlich Basketball, weil der natürlich da, wo andere springen müssen für einen Dunking, da macht er nur ganz locker so. Und dieser Teenager, der hat auch so eine ganz tiefe Stimme, weil er ja so eine lange Stimmbänder hat. Also eine Wahnsinnserscheinung. Ich habe am Anfang gedacht bei dem Video, das wären so Trickaufnahmen, weil das so unnatürlich aussah, wie der sich so bewegt hat. Ganz, ganz witzig. Aber wenn du so groß bist, hey, und wie gesagt, 2,20 Meter ist groß und Goliath, der hat noch, war noch einen Meter größer. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Und David sagt, Mensch, er hat sich gar nicht einschüchtern lassen von der Statur und von dem Goliath. Er hat gesagt, Mensch, es kann nicht sein, dass der unseren Gott verspottet und es wird Zeit, dass dem jetzt jemand mal das Maul stopft. Und dann haben die Brüder ihren kleinen Hagathon David gesehen und was haben die ihm gesagt? Toll, dass du da bist und wir ermutigen dich. Ich habe gesagt, ach, kleiner Bruder, jetzt bitte jetzt, es ist peinlich, ehrlich, es ist echt peinlich, jetzt geh bitte geheim. Danke, dass du uns was zu essen gebracht hast und jetzt, das reicht, das war's, bitte geh einfach heim. Geheim. Wir wollen dich hier nicht haben. Das ist super peinlich, dass du als kleiner Kerl jetzt hier denkst, hier so auf dem großen Mackermarsch und du könntest jetzt hier den Riesen umhauen und so. Geh nach Hause, geh zurück zu deiner Harfe, geh zurück zu deinen Schafen. Und manchmal ist es genauso, dass von den Leuten, von denen wir eigentlich Ermutigung bekommen sollten, weil es unsere Brüder sind, weil es unsere Geschwister sind, weil es unsere Freunde sind, dass manchmal auch von denen Entmutigung kommt. Also ich bin ja mit sehr guten Freunden gesegnet, wo sehr, sehr viel Ermutigung kommt, wo ich auch sehr oft ermutigt wurde, gerade in Situationen, wo es mir nicht so gut ging. Und es ist sehr, sehr toll. Wir brauchen Menschen, die da sind und die uns ermutigen und die an uns glauben und die sagen, Mensch, ich erinnere dich nochmal daran, was Gott gesagt hat, was du gerade vergisst, weil jemand anderes was Dummes gesagt hat. Das brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die für uns da sind, die uns ermutigen und ich habe das immer wieder in meinem Leben erlebt, vom Tommy zum Beispiel und da bin ich sehr, sehr, von Herzen sehr, sehr dankbar. Aber manchmal ist es so, dass aus den eigenen Reihen auch nur Kritik kommt statt Wertschätzung. Und umso wichtiger ist es, dass wir dann auf Gottes Reden hören. Gell? Langsam bin ich auch bei 45, gell? Ich muss mich ein bisschen gucken. Genau. Und ich finde es so witzig, David kommt jetzt hier zum König und er sagt hier zum König, mach dir keine Sorgen mehr, ich werde mit dem kämpfen. Und dann hat der König gesagt, ach, da bin ich aber erleichtert, der Retter ist da, preis den Herrn. Das hat er auch gedacht. Und der König, der sah aus groß und stattlich, ja, Coop Dänemark, kleines Vanilleeis, sagt das kleine Vanilleeis zum Coop Dänemark, keine Sorge, ich werde es richten. Das klingt so, das ist so ein typischer Anfang von dem Witz, sagt er zu mir. Naja, und Saul sagt hier, es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen den kämpfst. Du bist doch nur ein Junge und er ist von Jugend an ein Krieger. Und David, aber David gab nicht nach. Er sagte, ich hüte die Schafe meines Vaters und wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein und ich reiß ihm das Lamm aus dem Maul. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch von diesem Philister retten. David hat sich gesagt, David war ein ganz einfacher Junge, aber David hatte ein Geheimnis. David kannte Gott. David kannte Gott und David wusste, beim Löwen, beim Bären war er bei mir und deswegen auch bei Goliath. David hat in seinem Leben Erfahrungen mit Gott gemacht und er wusste, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, mit meinem Gott kann ich alles vollbringen, mit meinem Gott kann ich alles schaffen. Nicht, weil ich der Tolle und Starke sein muss, ich kann meinen Körper ja nicht verändern, aber weil Gott in mir die Kraft gibt, alles zu schaffen und weil Gott derjenige ist, der kämpfen wird, der für mich kämpfen wird. Ich bin nur das Werkzeug und Gott wird kämpfen. Und so näherte sich David Goliath bewaffnet nur mit seinem Hirtenstab und seiner Schleuder und plötzlich bemerkte er David, also Goliath, den David und jetzt sagte Goliath, ach jetzt schicken sie schon Kinder in den Krieg, spottete er, weil David noch sehr jung war, rothaarig und gut aussehend. Und dann sagt er, bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst? Brüllte er ihn an. Und David rief zurück, du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, das du verhöhnt hast. Und heute wird der Herr dich besiegen. Und die richtige Sichtweise kann einen großen Unterschied machen. Die anderen haben das gesehen, was vor Augen waren. Den gewaltigen Riesen mit einer furchteinflößenden Stimme oder umgekehrt mit einer furchteinflößenden Riesen mit gewaltigen Stimme. Also die haben das gesehen, was vor Augen war. Aber David hat den Blick Gottes gehabt für diese Situation. David sah einfach nur einen gewöhnlichen sterblichen Menschen, der halt ein bisschen groß ist, der die Frechheit und auch die Dummheit besitzt, sich mit dem allmächtigen Gott anzulegen, einen allmächtigen Gott zu verspotten. Und deshalb wusste David, Goliath hat schlechte Karten, weil Gott, mein Gott ist mit mir und mein Gott ist fähig und mein Gott kann alles machen und Gott kämpft mit mir. Und die anderen sahen die Situation mit menschlichen Augen, aber David sah die Situation aus der Perspektive Gottes. Und wenn wir in Situationen sind, die ausweglos erscheinen und die schwierig sind, dann kann es helfen zu beten und zu sagen, Gott, ich sehe das, was vor Augen ist. Ich sehe das Menschliche und das macht mir Angst. Den Befund, den ich vom Arzt bekommen habe, das, was auf meinem Kontoauszug draufsteht oder was da nicht draufsteht, das macht mir Angst. Das sind Dinge, wenn ich die mit menschlichen Augen betrachte, sehe ich keine Perspektive. Aber Gott, hilf mir, diese Situation durch deine Augen zu sehen. Dass deine Perspektive zu bekommen und zu erkennen und zu begreifen, was hast du für Möglichkeiten, was kannst du tun, was kannst du verändern. Und Gottes Möglichkeiten sind mindestens unbegrenzt. Und ich möchte, dass, ich hoffe, dass heute Morgen du neu so von der Leidenschaft von David gepackt wirst, Entschuldigung. Das war keine Absicht, um alle zu wecken, die schlafen, aber es hatte diesen Effekt. Ich wünsche mir, ja, richtig. Also ich mache mich heute ein bisschen zum Hackathon für euch, aber das macht mir gar nichts, weil ich ja weiß, wie Gott über mich denkt. Genau. Es ist so wichtig, dass wir neu von der Leidenschaft von David gepackt werden, dass wir sagen, Mensch, ich möchte Gott, ich möchte an dich glauben und ich möchte daran glauben, dass durch dich und mit dir alles möglich ist. Dass wir sagen, Mensch, ich bin nicht stark genug, ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht fähig genug, ich verspreche mich dauernd vor Publikum. Schluss damit, dass wir uns endlich erkennen, wie Gott uns sieht und sagen, doch, du bist gut. Sie hat gesungen, du bist mehr als nur gut genug. Und das stimmt. Gott sieht uns und sagt, du bist besonders wertvoll. Du bist mein geliebtes Kind und du bist mehr als nur gerade gut genug. Und vielleicht hat Gott am Schluss noch eine persönliche Sache von mir. Vielleicht gab es eine Zeit, wo Gott prophetisch in dein Leben hineingesprochen hat. Und dann möchte ich, und doch, das ist leider in Vergessenheit geraten, einfach durch Dinge, die Menschen gesagt haben und die Dinge sind überlagert worden. Und dann möchte ich dir ein, die sind untergegangen, wie sind so einem Dornengestrüpp. Und vielleicht hast du auch den Lügen des Teufels geglaubt. die dir gesagt haben, was alles nicht passieren wird und was alles nicht zutreffen wird. Wenn wir eine Prophetie Gottes bekommen, dann müssen wir die festhalten. Wir müssen uns immer wieder neu an diese Prophetie erinnern und wir dürfen sie uns nicht wegnehmen und wir dürfen sie uns nicht rauben lassen. Und ich möchte heute Morgen sagen, hey, erinnere dich wieder neu an Gottes Reden. Ich habe in meiner Bibel, ich habe es leider nicht mitgenommen, vergessen, ich habe in meiner Bibel Zettel drin. Und auf diesen Zetteln habe ich alle Dinge aufgeschrieben, wo Gott in mein Leben prophetisch gesprochen hat. Und das ist so wichtig. Ich habe mich immer sehr gut mit David identifizieren können, weil ich ja auch so der Kleine bin. Und so meine Mutter hat auch mal gesagt, ja, wir haben dich Daniel getauft, weil Daniel, das war ja dieser kleine Unscheinbare aus der Bibel. Und sag ich, nee, das war als David. Ach so. Also eigentlich durch die Verwechslung, eigentlich hätte sie mich vielleicht David nennen wollen, aber ich bin auch über Daniel ganz froh. Also ich kann mich deswegen sehr gut damit einfach identifizieren. Und ich war auf einer Pastorenkonferenz, wo auch jemand auf mich zukam und mir das gesagt hat. Ich sagte, Mensch, Gott sagt dir, er sieht in dir nicht den kleinen Unscheinbaren, sondern David war auch klein und unscheinbar, aber David hat den Riesen umgehauen. Und so sollst auch du nicht auf deine Statur gucken und so wie du aussiehst, auf das Kleine, sondern du sollst dich so sehen, wie Gott dich sieht. Und ich war in dem einen Jahr, wo ich noch in Neubrandenburg war, wo ich dann auch mir überlegt habe, Mensch, möchte ich das überhaupt machen? Möchte ich nach Sonnenbühl gehen als Pastor? Kann ich das? Da waren auch wieder so viele Selbstzweifel, auch da bin ich fähig, das zu machen. Da war ich auch beim prophetischen Gebet auf der Pastorenkonferenz und da ist es so, du gehst da halt hin und da sind drei Leute, die dich überhaupt nicht kennen und man sagt dann nur Hallo und dann fangen die an, einfach für einen zu beten und prophetisch einfach zu hören und das ins Leben reinzusprechen. Und ich habe da immer wieder Dinge erlebt, wo dann Sachen kamen, die total der Hammer waren. Lustig ist, also ein Bild, was ich damals bekommen habe, war, dass die Frau hat gesagt, sie sieht mich als so wie so ein Surfer mit so einem Surfbrett unterm Arm. Ist total witzig, weil das Bild ja so von meiner Statur und eigentlich nicht so ein passendes Bild ist. Aber sie hat gesagt, sie sieht diesen Surfer, wie er über diese Wellen drüber surft. Und sie sagt, es wird Menschen in deinem Leben geben, die werden dir sagen, diese Wellen sind für dich viel zu hoch und niemals kommst du da hoch. Und Gott sagt dir aber, du kommst da hoch, du kannst diese Wellen nehmen, du schaffst es mit mir, mit Leichtigkeit. Und das andere, was ich hatte, ich habe damals immer gedacht, bin ich vielleicht fehlt mir Kompetenz und Know-how, vielleicht bin ich auch zu langsam in vielen Punkten. Ich habe die Dinge gesehen, die mir fehlen, um einfach jetzt Hauptpastor von einer Gemeinde zu sein. Und das zweite Bild, was ich bekommen habe, das war so ein Bild von so einem Hürdenspringer, der so über diese Hürden drüber springt. Und dann sagt diese Frau zu mir, Mensch, um über diese Hürden drüber zu springen, da brauchst du die richtige Geschwindigkeit, das braucht die richtige Technik und das richtige Wissen, das richtige Know-how. Und noch was habe ich jetzt gerade vergessen. Deswegen ist es gut, wenn man es sich aufschreibt. Und Gott sagt dir, du hast es alles. Du hast die richtige Geschwindigkeit und du hast die richtige Technik. Er hat dir alles gegeben und du kommst über diese Hürden drüber. Und wenn Situationen in meinem Leben kommen, und die kommen immer mal wieder, wo ich anfange an mir selber zu zweifeln, wo irgendjemand was Blödes über mich gesagt hat, wo ich anfange dann nicht mehr dran zu glauben, dann nehme ich diese Zettel aus meiner Bibel raus und ich lese die mir durch und ich check wieder neu, was Gott über mich und mein Leben ausgesprochen hat. Und Anna hat mir jetzt so ein Bild von einem Surfer ausgedruckt, also ganz groß eingerahmt, das hänge ich jetzt in meinem Büro. Und immer dann, wenn ich Zweifel bekommen, werde ich mir dieses Bild angucken und ich werde mich neu daran erinnern, was Gott über mich und in mein Leben hineingesprochen hat. Und es ist so wichtig, dass wir das machen. Ich habe jetzt noch noch einen Videoclip mitgebracht, den ich geschnitten habe für diese Predigt, wo wir einfach das nochmal sehen, die Szene David und gegen Goliath. Und unterlegt mit dem Lied The Voice of Truth, also die Stimme der Wahrheit von der Band Casting Crowns, was vom Text her genau das aussagt, was ich heute auch gepredigt habe. Und das gucken wir uns jetzt noch an.
Goliath, strength takes to stand before a giant.
Will denn niemand gegen mich kämpfen?
Just a sling and a stone. Surrounded by the sound of a thousand warriors. Shaking in their armor. Wishing they'd have had the strength to stand. But the giant's calling out my name and he laughs at me. Reminding me of all the times I tried before and failed. And the giant keeps on telling me time and time again, boy, you'll never win. You'll never win. But the voice of truth talks me a different story. The voice of truth says do not be afraid.
Ich kämpfe gegen dich.
And the voice of truth says this is for my glory. Out of all the voices calling out to me, I will choose to listen and believe the voice of truth.
Ich habe mich dazu entschieden, auf die Stimme der Wahrheit, auf die Stimme Gottes zu hören und ihr zu vertrauen. Amen.